Ja, wer kennt ihn nicht? James Bond. Jahrzehntelang bekannt mit verschiedenen Darstellern. Vielleicht gibt es hier auch manche unter uns, die schon auf den neuen James Bond warten. James Bond, der im Auftrag seiner Majestät, der Queen von England, die schwersten Aufträge erfüllt für Volk, Vaterland und die Krone. Immer passend angezogen, so kennt man ihn, wenn man einmal googelt unter James Bond, dann findet man ihn in aller Regel, egal in welchem Darsteller, im schwarzen Anzug mit Fliege, Krawatte, weißem Hemd. Also das ist so die typische Präsentation. Ich könnte mir vorstellen, dass hier manche sitzen, die sich auch mit ihrer Firma oder ihrem Betrieb, in dem sie angestellt sind, sehr stark identifizieren. Dass sie einen gewissen Stolz besitzen, zu dieser Firma zu gehören, zu diesem Betrieb zu gehören. Träumt mal einen Moment. Was würde euch stolz machen, in welchem Team dabei zu sein, zu welchem Team zu gehören? Wir haben letzten Sonntag gehört, wir sind einzigartig geschaffen von Gott und wir sind von ihm beauftragt. Wir haben einen einzigartigen Auftrag, zur Ehre Gottes zu leben. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben, dann leben wir tatsächlich im Auftrag des höchsten Chefs des Universums. Ich weiß nicht, ob uns das tatsächlich auch so jeden Tag bewusst ist. Leben wir bewusst im Auftrag seiner Majestät? Und wie repräsentieren wir diese Ehre? Es geht also heute um ein angemessenes Leben. Also um Heiligkeit, im Team des höchsten Chefs zu sein, im Auftrag seiner Majestät zu leben, das ist buchstäblich ein wundervoller Auftrag. Ich möchte einen ersten Punkt herausgreifen, und zwar sehen, was Gott tut. Das ist eine Art, prophetisch zu leben. Im Alten Testament, da waren Propheten die Menschen, die am meisten gefürchtet waren, aber oft auch am meisten respektiert waren. Leute hatten Respekt vor ihnen. Diese Propheten wurden Seher genannt, weil sie offensichtlich mehr sahen. Sie hatten einen Einblick, einen Durchblick in Gottes Pläne, in das, was Gott tun wollte. Diese Seher transportierten Gott. Wenn Gott spricht, geschieht etwas, und wenn diese Propheten sprachen, dann geschah auch etwas. So wie sie mit Gott zusammenwirkten, brachten sie eine gesunde Gottesfurcht hervor. Der Geist Gottes kam auf sie und erfüllte sie. Das veränderte dann alles. Die Menschen bekamen ihre außergewöhnliche Gabe zu sehen. Gott hatte erstaunliche, überwältigende Auswirkungen in ihrem Leben. Er sprach durch diese Menschen und bestätigte sie mit seinem Wort, aber auch mit Zeichen und Wundern. Und durch die Bibel sehen wir eine zunehmende Offenbarung Gottes. Die Propheten kündigten schon Jesus an, der seit Jahrhunderten versprochen war als Retter und Heiland, auf den dann in vollkommener Weise Gottes Geist ruhte. Also Jesus war sozusagen der ständige Ausfluss von Gottes Gegenwart, von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und so tritt er dann auch seinen Dienst an und sagt, das ist überliefert im Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Er bezieht sich auf eine Vorhersage des Propheten Jesaja und sagt, zum Dienstantritt könnte man sagen, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus über die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Sehen, was Gott tut, prophetisch leben. Wir wollen uns dazu heute einen Text anschauen, und zwar Johannes 15, die Verse 17 bis 30, in dem Jesus nämlich darüber Aufschluss gibt, wie er im Auftrag des Allerhöchsten seinen Auftrag lebte. Damit gibt er uns klare Vorstellungen und Vorgaben, wie wir als Nachfolger leben können. Jesus sagt zu ihnen, zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes. Zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes. Und ich folge nur seinem Beispiel. Nach dieser Antwort waren die Juden erst recht entschlossen, ihn umzubringen, denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern sogar Gott seinen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Zu dieser Anschuldigung der Juden sagte Jesus: Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Jesus hatte gerade vor diesem Text einen 38 Jahre lang gelähmten Mann am Sabbat geheilt. Und die frommen Juden dachten natürlich, damit hätte er gegen die Vorschriften verstoßen. Man soll ja am Sabbat nicht arbeiten, also auch möglichst nicht heilen. Aber auf ihre Kritik hin erklärt er, wie wir im Auftrag Gottes zu leben haben. In den Versen erschließt sich eigentlich das Geheimnis Jesu, das Geheimnis seines Dienstes, seines Einflusses, seines Charakters, seiner Autorität, seiner Macht. Und zwar wird ganz deutlich, dass er in einer ganz engen Beziehung zu seinem Vater lebt. Und er sagt, dieser Vater im Himmel ist unzweifelhaft gut. Jederzeit tut mein Vater Gutes. Und das ist ja ein guter Grund, diesem Gott zu gehören und diesem Gott absolut zu folgen. Deshalb sagt Jesus, er ahmt seinen Vater nach, er folgt dem Beispiel des Vaters und ist ihm absolut loyal. Jesus verstand es als seinen Auftrag, den Vater in dieser Welt zu repräsentieren, sein Wesen, aber auch alle seine Möglichkeiten. Er war bewusst im Auftrag des Allerhöchsten unterwegs. Er demonstrierte förmlich mit seinem Leben Gottes Willen, Gottes Königsherrschaft. So konnte er sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und es ist immer noch so, dass Gott sich danach sehnt, dass Menschen gerettet werden, Heilung und Befreiung erfahren und dass sie das durch seine Kinder, durch die Christen in dieser Welt erfahren. Wer Christ wird, wer sich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidet, der bekommt als Gabe Gottes Geist. Und der Heilige Geist ist es, der das Herz des Vaters aufschließt. Der Heilige Geist hilft, so zu leben, wie Gott es gefällt. In diesem Text zeigt Jesus uns den Schlüssel für optimale Auftragserfüllung. Nämlich, er konzentriert sich ganz auf den Vater, er sieht auf seinen Vater und dann setzt er genau das um, was er da abspürt, was er da sieht. Und er vertraut darauf, dass der Vater ihm jederzeit auch zeigt, wie er leben soll. Also wie jeder gute Agent oder Repräsentant klare und ganz unmissverständliche Aufträge und Kompetenzen hat, so hat das Jesus als Sohn Gottes und so haben wir das als Nachfolger. Gott in den Blick nehmen, in sein Herz sehen. Wir haben gesungen, erleuchte die Augen meines Herzens. Das können wir jeden Tag bitten, dass Gottes Geist uns die Augen öffnet für Gottes Sicht. Und ich denke, das ist auch heute so die Frage, wie sieht es denn bei uns aus? Haben wir Gott gerade im Blick? Sehen wir für die Situation, in denen wir stehen, Gottes Sicht, Gottes Perspektiven? Sehen wir, was Gott tut und getan haben möchte? Also es ist so der erste Punkt, den wir mitnehmen wollen und für uns umsetzen wollen, auf Gott zu sehen, auf sein Wort, in sein Herz zu sehen, auf das Wirken seines Geistes einzugehen. Gott zu sehen. Ein zweiter Punkt, den wir aus diesem Text entnehmen können, ist Gott mit voller Erwartung ehren und mit der richtigen Gesinnung. In dem Text heißt es weiter, Jesus sagt da, und er wird ihn, also den Sohn, noch viel größere Wunder tun lassen, sodass ihr staunen werdet. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen, er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Wer aber den Sohn nicht als Herrn anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn gesandt hat. Ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Ich versichere euch, die Zeit wird kommen, ja, hat schon begonnen, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und wer diesen Ruf hört, wird leben. Denn in Gott ist das Leben, und nach Gottes Willen hat auch der Sohn dieses Leben in sich. Er hat ihm die Macht gegeben, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Der Tag wird kommen, an dem die Toten in den Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Dann werden alle Menschen auferstehen, die Gutes getan haben, werden ewig leben, aber die Böses getan haben, werden verurteilt. Jesus sagt, er wird ihnen noch viel größere Wunder tun lassen, neues Leben zu geben, wem er will. Also als Agenten des Himmels haben wir wortwörtlich einen wundervollen Auftrag. Jesus lebte in dieser vollen Erwartung der Möglichkeiten Gottes. Totes sollte lebendig werden, längst Abgestorbenes sollte zu Leben erwacht werden. Also von uns soll buchstäblich Leben ausgehen, eine ansteckende Lebendigkeit. Stehen wir dafür? Leben wir diesen wundervollen Auftrag im Namen des Allerhöchsten? Halten wir bloß theoretisch alles für möglich? Oder auch ganz praktisch, wenn wir in konkrete Situationen kommen, wo man menschlich vielleicht sagt, da, das wird jetzt schwierig oder unwahrscheinlich, dass das noch gut ausgeht. Da, wo sich Hoffnungslosigkeit breit macht menschlich, sind wir da Menschen, die noch für Hoffnung stehen? Sind wir Hoffnungsträger oder Bedenkenträger? Wir sind ja nicht für die Ergebnisse zuständig. Das ist Gott. Aber wir sind dafür zuständig, wenn wir in seinem Auftrag leben, all das zu benutzen, was er uns gibt. Alle Möglichkeiten einzusetzen, ins Feld zu führen. Das ist unsere konkrete Beteiligung. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie erwartungsvoll sind wir auf Gottes Möglichkeiten ausgerichtet und wie wenden wir sie an? Durch Jesus haben wir eine Vorstellung bekommen, was das bedeutet, erwartungsvoll zu sein. Leben wir im Auftrag des Allerhöchsten erwartungsvoll? Das wäre eine angemessene Nachfolge. Bei James Bond sehen wir das immer wieder, wie erwartungsvoll er ist. Selbst wenn er seine Aufträge erledigt, auch der neue James Bond, vor einer anderen Szenerie nochmal ein Bild, erwartungsvoll, konzentriert auf seinen Auftrag. Könnte natürlich ein bisschen freundlicher aussehen. Ja, wenn es um Gottes Ehre geht, ist das die Frage, sind wir erwartungsvoll, denn das ehrt ihn. Und dazu kommt, ehren wir ihn mit der richtigen Gesinnung. Da ist die Frage, sind wir erkennbar am richtigen Outfit? Also wir kennen ja James Bond schick angezogen. Das nächste Bild zeigt das nochmal. Sind wir auch erkennbar am richtigen Outfit? Also James Bond hat für jede Situation das passende Outfit. Und Jesus sagt, das Ziel ist, damit alle den Vater und den Sohn ehren. Ehren wir Gott? Ist das unser Bestreben, ihn optimal zu repräsentieren in allen Bereichen unseres Lebens? Also halten wir heilig, was ihn heilig ist? Was bedeutet uns überhaupt Heiligkeit? So zu sein wie er und so zu verhalten, wie er sich verhalten würde. Kann die Welt staunen, wenn sie uns begegnet, weil wir einen Unterschied machen? Und natürlich, das wisst ihr auch, geht es im Reich Gottes nicht um die äußeren Klamotten. Das ist natürlich klar. Es geht um den inneren Kern. Aber uns muss ja bewusst sein, dass unser innerer Kern immer auch nach außen scheint. Unsere innere Haltung, das, was wir denken, wovon wir überzeugt sind, das tritt ja zutage und wird sichtbar. In der Bibel werden Kleider übrigens immer wieder als Spiegel unseres Inneren verwendet. Jesus erzählt dazu eine Beispielgeschichte von einer königlichen Hochzeit, zu der alle möglichen Menschen eingeladen sind. Und ganz viele erdreisten sich irgendwie, diese Hochzeit gering zu schätzen. Sie haben alle möglichen Ausreden und erscheinen nicht. Und der König lässt dann eine ganz breite Einladung ergehen an Leute, die wir alle nicht für würdig halten würden, zu so einer königlichen Hochzeit zu kommen. Und sie kommen tatsächlich. Und dann startet diese Feier. Und dann gibt es nochmal Eine komische Situation in der Geschichte. Plötzlich sieht der König am Tisch einen in zerschlissenen Kleidern. Und nun darf man nicht denken, ach du liebe Güte, da war so ein armer Kerl und der hatte halt nichts anderes. Und nun, ja, was kann der nun dafür, dass er unpassend angezogen ist? Wenn wir die Zeit damals betrachten, da wurde jedem Gast, der kam, wurden die staubigen Füße persönlich gewaschen. Also es ist gar nicht vorstellbar, dass diese ganzen, ich sag mal, unwürdigen Gäste eingeladen waren, ohne dass ihnen alle Kleiderkammern des Königs offen gestanden hätten. Die haben alle ein Bad bekommen, wurden einparfümiert. Also ich sag mal, das ganze Programm, was man sich königlich vorstellen konnte. Und dass der da jetzt so verschlissen sitzt, das war einfach unnötig. Und deswegen wird in dieser Geschichte dieses zerschlissene Outfit zu einem Zeichen seiner Geringschätzung dem König gegenüber. Er hielt es nicht für nötig, den König zu ehren und das alles, wie er sich hätte schick machen können, in Anspruch zu nehmen, angemessen zu erscheinen. Also wer die Einladung des Königs so gering schätzt, dem König nicht angemessen begegnen zu wollen, der erklärt damit mangelnden Respekt, eine Art Rebellion gegen den König. In der Bibel sind Kleider ein Zeichen für unsere Gesinnung. Deshalb heißt es im Kolosserbrief, über alles zieht an die Liebe. Unsere alten Kleider taugen alle für Gott nichts. Aber Gott möchte uns neue Kleider geben, dass wir uns in sein Wesen kleiden, damit die Welt sein Wesen sieht. Also Kleiderwechsel ist Gesinnungswechsel, den Gottes Geist in unserem Leben mehr und mehr hervorbringen möchte. Und je nachdem, welche Kleider, welche Gesinnung wir tragen, ehren wir Gott oder eben nicht. Wir kennen ja Berufskleidung aus verschiedenen Betrieben oder Unternehmen. Und in der Regel geben sich auch Firmen echte Mühe, besondere Kleidung für ihre Angestellten zu haben. Manchmal auch sehr schicke Kleidung. Meistens ist auch irgendwo das Logo zu finden. Und selbst wir in der Christusgemeinde Barmbek Nord haben Christusgemeinde-Shirts, T-Shirts und Polo-Shirts. Und ich trage diese T-Shirts immer gerne, wenn wir irgendwie so einen Außeneinsatz haben beim Hofsommerfest oder wann auch immer wir auf der Straße sind. Und dabei ist es mir ganz egal, dass es ausgerechnet zwei Farben sind, die sich sonst in meinem Kleiderschrank als Oberteile nicht finden, nämlich Blau und Gelb. Aber die Farbe ist mir doch egal. Ich identifiziere mich so mit dieser Gemeinde, dass meine persönlichen Vorlieben doch völlig dahinter zurückbleiben. Ich bin begeistert von dieser Gemeinde und deshalb trage ich diese bedruckten Shirts. Ich würde sie auch in Rosa tragen. Also wie auch immer, wenn wir uns mit etwas wirklich identifizieren und das so hoch schätzen und es für uns eine Ehre ist, dann treten solche persönlichen Vorlieben einfach in den Hintergrund. Also zum Auftrag des Allerhöchsten gehört auch die richtige Kleidung, die richtige Gesinnung. Im Alten Testament heißt es schon, ihr sollt heilig sein, weil Gott heilig ist. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und mit dieser Vollkommenheit ist eine Vollständigkeit gemeint. Wir sollen ihn vollständig repräsentieren. Und das soll zu sehen sein. Dort, wo der Heilige Geist auf Menschen kommt und sie erfüllt, heißt es eigentlich wörtlich, dass Gott sich in die Menschen, der Geist sich in die Menschen kleidet. Das heißt, Gott möchte sich in uns kleiden. Das ist eine Ehre, das ist etwas Besonderes. Und die Bibel hat das Bild von der Braut Christi, das Gemeinde, die Braut ist, diese makellose, reine Braut, die sich vorbereitet auf die Hochzeit mit ihm. Also ich persönlich habe noch nie eine Braut erlebt, die bewusst mit Absicht plant, in so einem ollen, zerschlissenen, dreckigen Kleid bei ihrer Hochzeit aufzuschlagen. Also ich würde mal behaupten, das gibt es einfach gar nicht. Also es wurde vielleicht nicht immer schon zu jeder Zeit so viel um Hochzeiten gemacht wie heutzutage, aber ich glaube, das Bestreben, besonders schick zu sein und hübsch zu sein und dem Bräutigam zu gefallen, hatte bisher noch jede Braut. Und genau darum geht es. Um diese innere Einstellung dazu. Haben wir Gott gegenüber so ein Ehrgefühl, so eine Ehrfurcht, dass uns heilig ist, was ihm heilig ist, eine Leidenschaft, ihm zu gefallen, die dann automatisch ein gesundes Abgeschrecktsein, ein Zurückschrecken vor allem beinhaltet, was ihn eben nicht ehrt, was seine Möglichkeiten beschneidet oder wo wir ihn in Misskredit bringen könnten mit unserem Lebenswandel. Die Frage an uns heute, sind wir uns so bereit, mit unserem Auftrag, den wir haben, im Dienst des Allerhöchsten zu stehen, zu identifizieren, hundertprozentig zu identifizieren? Und ziehen wir dafür auch die dazugehörende Kleidung und Gesinnung mit Stolz an und ringen darum und öffnen uns für das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben, dass das mehr und mehr zutage tritt? Also, wir wollen sehen, was Gott tut, war der erste Punkt. Auf Gott sehen, auf Gott fokussiert sein, ihn ansehen, in seinem Wort auf sein Wirken achten. Und das andere ist, wir wollen eine volle Erwartung haben und die richtige Gesinnung dabei. Und der dritte Punkt ist, den wir aus dem letzten Vers dieses Abschnittes ziehen können, alles nach Gottes Willen entscheiden. Jesus schließt diese Passage der Erklärung in Johannes 5, Vers 30 ab. Dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln, sondern ich entscheide, wie Gott es mir sagt. Deswegen ist mein Urteil auch gerecht, denn ich verwirkliche nicht meinen eigenen Willen, sondern erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Könnte es sein, dass wir bei uns Wurzeln der Rebellion Gott gegenüber, einer Unabhängigkeit Gott gegenüber identifizieren können? Sind wir vielleicht so infiziert mit einer modernen Selbstverwirklichung? Jesus war der freiste Mensch, der überhaupt jemals gelebt hat. Er war absolut frei, jeden zu lieben. Er war absolut frei, jedem zu dienen, sich selbst hinzugeben. Und doch wurde er nie irgendeines Menschen Knecht. Jesus war absolut frei, sich jeder Macht entgegenzustellen und nie davon beherrscht zu werden. Ausgerechnet dieser freieste Mensch sagt von sich, dass er nie unabhängig und eigenmächtig gehandelt hat. Er lebte eine ganz unverbrüchliche Bezogenheit auf seinen himmlischen Vater. Hinter den Willen des Vaters stellte er jede persönliche Regung und jede äußere Anfechtung oder Versuchung, die er erlebte. Er war der verkörperte Wille seines himmlischen Vaters. Und darin lag das Geheimnis seiner inneren Freiheit und seines Glücks. Er lebte keinen blinden Gehorsam, sondern einen sehenden. Er wusste, dieser Vater im Himmel tut jederzeit das Beste, nur Gutes. Deshalb wollte er ihm bewusst gehorchen und ihm folgen. Er wurde so genau das Ebenbild Gottes, wie Gott es ursprünglich gedacht hat für diese Welt, wie Menschen leben sollten. Er lebte diese höchste Selbstverwirklichung, indem er Gott verwirklichte in dieser Welt. Das ist unsere Bestimmung, dass unser Wille immer mehr identisch wird mit dem Willen Gottes. Gott in Form des Heiligen Geistes bei sich zu beherbergen, das ist eine große Ehre, aber es kostet eben auch etwas, denn der Heilige Geist ist eine Person, zu der wir eine Beziehung pflegen. Und natürlich, wenn wir ihn nicht beachten, können wir diese Beziehung dämpfen. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Aber wir können heute neu die Entscheidung treffen, diesem Geist Gottes in unserem Leben zu folgen, sich von ihm leiten zu lassen. Und das war für Jesus keine Beschränkung seines Lebens, sondern das war gerade die größte Entschränkung, die es überhaupt geben kann. Jesus war absolut frei. Wer Gott ganz gehört und dem Heiligen Geist Raum gibt, der ist ganz frei. Und der erfährt im Tun des göttlichen Willens einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Gott, dem Allmächtigen, gehört ja unser Leben. Und wir sind eigentlich nur Mieter. Und nun ist es ja so, dass normalerweise der Vermieter keinen Schlüssel zur Wohnung hat. Also ich muss nicht befürchten, dass bei mir plötzlich Frank Immobilien in der Badewanne liegt oder was weiß ich, plötzlich am Herd steht und kocht oder sich auf der Couch breit macht, sondern wir haben gar keinen Schlüssel von uns. Das ist normal so. Wenn wir wollen, dass der Vermieter, unser Schöpfer, der Herr des Universums bei uns aus- und eingeht, dann sollten wir ihm einen Schlüssel geben, den Schlüssel unseres Lebens. Und zwar zu allen Räumen, zu allen Bereichen. Wir werden unser Glück, unsere Bestimmung nämlich niemals sonst erreichen, wenn wir von dieser manifesten Gegenwart Gottes getrennt oder eigenmächtig leben. Wir können ihn heute neu einladen, Zutritt zu unserem gesamten Leben zu haben. Als Agenten des Himmels brauchen wir Geist und Mut, so wie dieses Motto der Gebetswoche heißt. Und Gottes Geist ist es, der uns den nötigen Mut gibt, der uns begeistert und uns innerlich frei macht, diesen Auftrag zu leben. Also, wer wäre nicht gerne James Bond? Wir haben einen viel besseren, einen viel höheren Auftrag. Und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit in der Lobpreiszeit, wenn wir nach vorne kommen können und persönlich oder mit anderen zusammen hier Abendmahl einnehmen können, heute das, was Gott angestoßen hat, festzumachen. Dass wir uns neu entscheiden, auf Gott zu sehen, voller Erwartung seiner Möglichkeiten zu leben, dass wir bewusst seine Gesinnung anziehen und dass wir nach seinem Willen entscheiden, damit sein Glanz in diese Welt kommt. Und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat, dass er sich ganz für uns hingegeben hat und wir durch sein Opfer am Kreuz von Schuld befreit sind und grundsätzlich diese Beziehung zu Gott in Ordnung gekommen ist, dass wir überhaupt diese Chance haben, den Auftrag zu leben, Beauftragte dieses Gottes zu sein im Team des höchsten Chefs, dann ist es ein guter Punkt, neu festzumachen, dass wir uns in seine Hand geben, dass wir diesen Auftrag leben wollen. Wir haben heute während der Lobpreiszeit auch wieder hinten an dem Gemälde neben dem Notausgang Gebetsteams. Auch bei denen kann man gut ein Bekenntnis neu festmachen oder mit einem Anliegen kommen und dafür beten lassen, einfach segnend für sich beten lassen. Wir wollen diesen Gottesdienst nutzen, dass Gott uns so begegnen kann, wie er es möchte und dass wir darauf antworten. Gott wünscht sich, dass er den Schlüssel zu unserem Leben hat, damit er vielen Menschen seine Herrlichkeit aufschließen kann. Amen.